Nach eben gehörtem Interview mit Dr. Sandro Geiken von der Freien Universität traf ich mich mit Andreas Bock. Er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs und konfrontierte ihn mit den Ansichten, dass der CCC hier aufbausche.
Also man muss sagen, dass man da schon merkt, dass der Herr Geiken Philosoph ist und weder Jurist noch Techniker. Es ist mitnichten so, dass das, was wir da gefunden haben, eine Kleinigkeit ist oder gar zwangsläufig ist. Es geht damit los, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutig definiert hat, dass in Fällen der Quellentelekommunikationsüberwachung, und damit hatten wir es ja zu tun, die technischen Voraussetzungen existieren müssen, dass man nichts anderes tun kann, außer genau die Telekommunikationsverbindung abzuhören. Also das Nachladen des Codes darf gar nicht da drin sein. Dann könnte man postulieren, dass es einen Trojaner ohne diese Fähigkeit nicht geben kann. Das bedeutet dann aber auch, dass es eine Quellen-TKÜ ohne Verletzung der Grundrechte nicht geben kann. Das Zweite ist, dass man ja sauber trennen muss zwischen dem Aufbringen einer Malware auf den Rechner und der anschließenden Fernsteuerung. Es ist sicherlich richtig, dass sozusagen das Hochladen von Code da Bestandteil ist, aber erst in der ersten Phase. Und auch nicht in dem Szenario Quellen-TKÜ, wo zum Beispiel die Software installiert wird, während der Rechner an der Grenze durchsucht wird. Es ist technisch nicht notwendig, dass Code nachgeladen werden kann, und diese Fähigkeit wurde da explizit eingebaut. Es ist insbesondere deswegen keine Kleinigkeit, weil wir nicht nur über den Einsatz von Trojanern für die Strafverfolgung diskutieren. Das ist sicherlich eine Diskussion, die wir vehement geführt haben. Sondern was eigentlich schockierend dabei ist, ist die Tatsache, dass hier wissentlich und willentlich durch unsere Behörden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auf krasseste Art und Weise missachtet wurden. Und dass der Innenminister in Bayern diese Vorgänge nach wie vor leugnet. Also wir haben es mit einem glasklaren Verfassungsbruch durch staatliche Organe zu tun. Und das ist der große Skandal, das ist keine Kleinigkeit.
Aber was ist denn mit dem Argument, dass US-Geheimdienste ihre eigenen Regeln haben und auch das deutsche Internet natürlich benutzen, sofern man das so teilen kann, aber physisch dann ja schon?
Also zu sagen, naja, die anderen hacken uns auch, deswegen ist es egal, wenn unsere Behörden uns auch hacken, das ist ein fatalistisches Argument. Und es ist nicht nur fatalistisch, sondern es verkennt auch, dass...
Aber vielleicht realistisch.
Es ist durchaus realistisch. Natürlich gibt es Trojaner von kriminellen Organisationen, von Geheimdiensten und Militärs anderer Länder, das ist richtig. Aber Trojanern, die von unseren eigenen Behörden eingesetzt werden, geht eine ganz besonders spezifische Gefahr aus. In dem Moment, wo man nämlich politisch aktiv wird, wird man möglicherweise zur Zielscheibe von Maßnahmen des eigenen Apparates. Also was interessiert es einen amerikanischen oder einen chinesischen Geheimdienst, wenn ich in Berlin einen Korruptionsskandal aufdecke? Aber wenn ich in Berlin einen Korruptionsskandal aufdecke, dann interessiert das die in Berlin betroffenen Politiker. Und wenn die über die Möglichkeit verfügen, in meinen Rechner einzubrechen, dann werden die das möglicherweise tun. Also die Schranken des Bundesverfassungsgerichtes, die Schranken des Grundgesetzes, die gibt es ja aus gutem Grund.
Ist denn, und das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, eine Online-Durchsuchung, das ist ja auch so ein bisschen ein verschönernder Begriff, also der Online-Einbruch ja eigentlich, der staatlich sanktionierte, ist der zwingend nötig? Kriegt man nicht dieselben Informationen, indem man zum Beispiel sagt, wir fragen mal bei Skype nach, ob wir uns nicht sozusagen ranhängen können? Kann man nicht tatsächlich klopfen und sagen, geben Sie mal Ihren PC her, wir gucken mal, was Sie auf der Festplatte haben?
Also insbesondere bei Skype ist es natürlich so, dass eigentlich gar kein Grund besteht, solche intrusiven Maßnahmen anzuwenden. Es ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das an die hier geltenden Gesetze gebunden ist. In den Datenschutzbestimmungen von Skype steht auch drin, dass Strafverfolgungsbehörden, die mit dem passenden Beschluss kommen, die Schlüssel für die Kommunikation ausgehändigt werden. Also das Mitschneiden müssen die Strafverfolgungsbehörden dann schon noch selber machen, weil das ja gar nicht über die Server von Skype läuft. Aber die Schlüssel, mit denen das verschlüsselt ist, die werden von Skype verteilt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zusammen mit einer regulären Kommunikationsüberwachung darauf zuzugreifen. Die Beschlagnahme eines Rechners, na gut, eine Festplatte kann verschlüsselt sein. Also es gibt da schon Punkte, wo man argumentieren kann, es gibt Daten, an die kommt man nur ran, wenn man einen Trojaner installiert. Aber das Argument dazu ist, dass es genau auch Daten gibt, in denen der Staat nichts verloren hat. Und das ist der sogenannte Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung, den das Bundesverfassungsgericht definiert hat. So, und da dürfen die nicht ran. Und Punkt. da gibt es auch kein Diskussionsspielraum dafür, dass es nicht ein massiver Eingriff wäre.
CCC-Sprecher Andreas Bock, fast schon etwas konspirativ aufgenommen. Vielleicht haben Sie es an der Akustik gemerkt, in einem stehenden Auto. Wohin steuert die Entwicklung an der Schnittstelle Mensch-Maschine? Das hat die Medienwissenschaftlerin Miriam Meckel jetzt analog und digital veröffentlicht. Dazu mehr nach dem Radio 1 Service.